egal was dein größter Flop im Leben war, der hier war größer, nämlich die Riester-Rente.
Die Riester-Rente, ne? Die ist gescheitert. Das war ja damals gedacht als die große Reform der privaten Altersvorsorge. Und jetzt kommt die Bundesregierung mit einem Vorschlag an, der Frühstartrente. Die ist ja ganz gut gemeint, da irgendwie für die Altersvorsorge von Kindern und Jugendlichen was zu tun. Aber das ist letztendlich auch so eine Luftnummer, weil das reicht halt einfach nicht für ja den großen Bedarf an Altersvorsorge, den wir in Deutschland definitiv immer noch haben. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, diese Frühstartrente, das kommt mir vor wie so ein symbolisches Taschengeld. Ne? Wir tun jetzt ein bisschen was, wir machen was für Kinder und Jugendliche, aber das reicht halt nicht.
Genau, und wir bei Finanztipp finden, es gibt 5 Dinge, die sich bei der privaten Altersvorsorge ändern müssen. Und welche das sind, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wir haben ja ein großes Problem in Deutschland, nämlich die Renten sinken, die Lebenshaltungskosten steigen, ganz normal auch durch die Inflation. Das heißt, es gibt eine immer größere Versorgungslücke im Alter.
Genau, und das darf man sich gar nicht falsch machen. Also wir hören ja ab und zu mal, dass so typischerweise zum 1. Juli die Renten erhöht werden. Und diese Erhöhungen sind im Moment auch noch in vielen Fällen ganz ordentlich. Liegt aber daran, dass in den vergangenen Jahren, das ist ja immer zurückgerechnet, sowohl die Inflation ziemlich hoch war, als auch vor allen Dingen, wie du gesagt hast, die Einkommen, die Löhne und Gehälter relativ stark gestiegen sind. Langfristig wird das nicht funktionieren. Ne? Also langfristig kann man damit rechnen, dass die Renten, wie du sagst, hinter der Inflation zurückbleiben werden und damit ja real sinken werden.
Ja, und die Riester-Rente ist nach ja bisschen über 20 Jahren im Endeffekt gescheitert, weil 5 Millionen Verträge gekündigt wurden und sehr, sehr viele beitragsfrei sind, was ja im Endeffekt dann ungefähr jeder vierte Vertrag sein
dürfte, grob, ne?
Der abgeschlossen wurde. Und jetzt kommt eben dieser neue Versuch, die Frühstartrente.
Und das sind ja in Anführungszeichen nur die gekündigten Verträge. Ne? 5 Millionen gekündigte Verträge. Es gibt, da haben wir leider keine Zahlen dazu, sicherlich nochmal x Millionen, die stillgelegt sind. Ne? Wo also niemand mehr einzahlt. Die gibt es halt noch, die Verträge, aber hat man sich gedacht, steckt das Geld jetzt lieber in, weiß ich nicht, mal anders, in mein Haus oder in den ETF-Sparplan oder sonst irgendwas. Also Riester hat da mal echt einen Schlag ins Wasser gewesen. Abgesehen davon, dass die Rendite auf das eingezahlte Geld, was da heute drin liegt, ja, die Milliarden, die da drin liegen, ist viel zu niedrig. Ja, also ich behaupte jetzt mal so ganz grob, wenn man dann einen Inflationsausgleich hinkriegt bei der Rendite, dann darf man schon froh sein.
Genau, bleibt die Frage, was ist jetzt die Frühstartrente, die jetzt kommen soll? Also der Start ist für 2026 geplant. Die Idee ist eigentlich relativ simpel. Jedes Schulkind von 6 bis 18 Jahren bekommt 10 Euro monatlich vom Staat in ein privat organisiertes Depot. Wie privat genau das dann organisiert wird, ist noch ein bisschen so eine Diskussionsfrage. Und das Ziel ist eben, dass man früh mit dem Zinseszinseffekt beginnt, weil lange Zeit im Depot schafft ja in der Regel auch gute Renditen. Aber es ist natürlich, und das ist die Kritik von uns, es fokussiert sich eben allein auf Kinder. Das heißt, es gibt die Gefahr, dass große Teile der Bevölkerung außen vor bleiben. Und jetzt gar nicht mal nur große Teile der Bevölkerung, die bald in Rente gehen, sondern auch große Teile der Bevölkerung, die noch ein sehr langes Arbeitsleben vor sich haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt 20 bist.
Genau, also ich würde sogar sagen, auch wenn du heute 40 bist, hast du noch mindestens 27 Jahre wahrscheinlich vor dir und hast wirklich ausreichend Zeit. Und wir wissen natürlich, so gut das, liebe Hörer, ja in der Finanztipp-Community würde ich sagen, gut funktioniert mit ETF-Sparplänen allererster Linie und so weiter, wissen wir halt ganz genau, das sind bei weitem natürlich noch nicht die Masse der Bevölkerung. Da draußen gibt es, ich behaupte jetzt eher mal zig Millionen Menschen in Deutschland, die ja in irgendeiner Form noch nicht genug für die Altersvorsorge tun. Und übrigens, was die Kinder angeht, will ich auch noch anmerken, jetzt ist ja gerade die Diskussion, dass das nicht alle Kinder oder Jugendlichen von 6 bis 18 erwischt, sondern dass immer jeder Jahrgang so mit dem 6. Geburtstag dann erst diese Frühstartrente beginnen soll. Mit anderen Worten, das wird sich dann auch über die nächsten 12 Jahre hinziehen, sozusagen, bis dann alle Generationen mal versorgt sind.
Und die jetzt 16 sind, hätten dann ja auch...
Genau, die hätten nichts davon natürlich.
Und die Frage ist eben, also es gibt ja sonst noch Gruppen in Deutschland, die Förderung auch bräuchten bei ihrer Altersvorsorge. Also zum Beispiel Berufseinsteiger, Menschen, die wenig verdienen, Alleinerziehende. Und ohne Unterstützung fehlt da ja oft das Geld, auch überhaupt fürs Alter vorzusorgen. Und das fällt ja auch, ich sag mal, der Gemeinschaft der Steuerzahler hinten raus wieder auf die Füße, weil man da dann natürlich wieder dazu zahlen muss. Und da gab es halt dann keinen Zinseszinseffekt. Also die Förderung kann ja auch über die Jahre Rendite erwirtschaften und das abmildern.
Und wie auch immer so eine Förderung aussehen muss, deswegen habe ich vorhin bei der Frühstartrente von einem symbolischen Taschengeld gesprochen. Das sind einfach 10 Euro im Monat. Das ist erstmal nicht besonders viel. Das ist ja ganz nett, dass man damit Zinseffekt dann früh aufbaut. Aber das wird auch nicht reichen. Das muss man auch mal ganz deutlich so sagen. Und vor allen Dingen werden es ganz viele Leute eben als Geschenk, als Taschengeld ansehen. Warum? Ich muss ja nichts dazu zahlen. Weil viele Grundideen bei Riester waren nicht so verkehrt. Ne? Ich zahle was ein und der Staat zahlt was ein. Das gibt halt einen Anreiz, dass ich auch selber was tue. Und du hast natürlich völlig recht, dass es viele, ja, so prekäre Gruppen, würde ich jetzt mal sagen, Geringverdiener, teilweise Berufseinsteiger, sicherlich Alleinerziehende, auch nicht alleine schaffen werden. Aber natürlich, das muss man den Menschen, glaube ich, an der Stelle auch mal deutlich sagen. Natürlich hat Altersvorsorge, und das ist ja bei uns allen auch so, was mit Konsumverzicht zu tun. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sich das jeder einfach leisten kann, aber ich bin schon dafür zu sagen, ich muss den Leuten einen gewissen Anreiz geben, hey, du bekommst was vom Staat, wenn du selber auch was dazu tust. Wie das Verhältnis dann genau aussieht, ich würde es ja immer ganz einfach halten. Ja, ich würde ja sagen, ja, mach halt einfach 1:1. Jeden Euro, den du bis zum bestimmten Grenze, wenn jeden Euro, den du einzahlst, kriegst einen Euro vom Staat dazu. Das versteht jeder, weil ich glaube, es ist total wichtig, da kommen wir gleich noch drauf, dass es total simpel ist. Weil eines der Probleme von Riester war immer viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert zu verstehen. Das hat am Ende keiner verstanden. Aber es muss einen Anreiz geben, dass ich mich selber partizipiere, weil dann identifiziere ich mich auch viel stärker mit dem, was ich da tue.
Und Finanztipp hat eben deswegen 5 Forderungen, was jetzt eine private Altersvorsorge erfüllen muss, damit sie ein Erfolg wird. Und wir fangen mal mit Nummer 1 an, die wahrscheinlich offensichtlichste, nämlich niedrige Kosten. Du kennst es vielleicht von deinem ETF-Sparplan, da sind die Kosten relativ überschaubar. Wir reden ja auch zum Beispiel auch oft über aktive Fonds, die deutlich höhere Kosten haben. Riester ist ja vor allem auch an hohen Gebühren gescheitert. Also die Gebühren unterscheiden sich natürlich, je nachdem, welche Riester-Form man wählt. Aber man muss in der Regel bei einigen oder bei den meisten davon ordentlich Gebühren bezahlen. Und deswegen ist unsere Forderung ganz klar, dass neue Produkte maximal 0,5% Gesamtkosten pro Jahr haben sollen, inklusive der Fondsverwaltung und Depotführung.
Genau, in diese 0,5% muss wirklich dann alles drin sein, weil früher war das immer so, dass die Finanzindustrie da sehr ziemlich kreativ war, irgendwelche Kosten sozusagen außen vorbei zu schleusen, ne? Dann gab es halt irgendwelche Performance-Fees oder was weiß immer. Der war immer super kreativ, was nicht wirklich in den Kostenangaben dann drin war. Und das darf nicht sein. Das muss wirklich ein einheitlicher Kostendeckel sein. Wir sagen auch 0,5% des angelegten Geldes. Das wäre ein ETF mit etwas erhöhten Kosten. Ja, aber wäre schon noch im Rahmen. Und was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass diese Kosten auch wirklich transparent gemacht werden. Transparent gemacht werden, auch für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher. Warum? Es muss einen Wettbewerb geben. Es muss einen Wettbewerb unter den Anbietern um niedrige Kosten geben, denn der Wettbewerb führt immer dazu, dass Kosten sinken, sodass ich auch einfach meine Angebote vergleichen kann und übrigens auch meinen Anbieter, wenn ich das dann mal mache mit so einer privaten Altersvorsorge, wechseln kann. Auch das war übrigens bei Riester, oder ist bei Riester, wir tun mal so, als ob das Vergangenheit wäre. Bei Riester, es gibt es ja noch. Auch das ist bei Riester möglich, aber es ist halt auch ziemlich kompliziert. Ja, das ist nicht zu vergleichen mit einem einfachen Depotübertrag, sag ich mal, bei einem privaten ETF-Depot. Es ist ziemlich kompliziert und das sollte einfach möglich sein, damit eben dieser Wettbewerb da ist. Und übrigens, um das nochmal zu betonen, diese 5 Positionen, von denen wir hier sprechen, ja, ich habe letzte Woche, das habe ich auch noch nicht gemacht, gebe ich auch ganz offen zu, eine E-Mail geschrieben an Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Bärbel Baas, ja, um einfach das zu unterstreichen, diese Forderung, die wir hier bei Finanztipp haben, wo wir uns für dich, für die gesamte Finanztipp-Community einsetzen, weil wir ganz klar sagen, da muss sich endlich mal was bewegen. Weil so lange, wie wir dieses Riester-Theater, und übrigens nicht nur das Riester-Theater, in der betrieblichen Altersvorsorge geht nichts vorwärts. Rürup war auch nicht die allerbeste, die Rürup-Rente war auch nicht die allerbeste Idee. Wir haben die letzten 20 Jahre da einfach mal in Deutschland verpennt.
Nummer 2, es darf keine starren Garantien geben. Also heute ist es ja so, jeder Euro, der da in deinen Riester-Vertrag reinfließt, den kriegst du am Ende dann auch raus. Also du kannst jetzt keine negative Rendite machen sozusagen am Ende. Das klingt immer erstmal super. Das Problem ist natürlich, das hat bei Riester wahnsinnig viele Chancen blockiert, weil die Anbieter, was ja aus deren Sicht auch verständlich ist, die Anbieter fahren natürlich dann eine sehr sichere Anlagestrategie und sagen, wichtig ist, dass wir am Ende da gleich rauskommen und nicht irgendwie nachzahlen müssen, wenn es jetzt ganz blöd läuft. Und garantiefreie Varianten ermöglichen natürlich langfristig, dass du mehr Rendite machen kannst. Wenn du zum Beispiel einen Vertrag nehmen kannst, in dem es 0% Garantie gibt oder vielleicht auch nur 20%, wie auch immer. Und das ist eben unsere Forderung, dass es da die Option für mehr Rendite gibt, damit du die Inflation überholen kannst und wirklich Vermögen aufbaust. Aber wer will, kann natürlich, soll trotzdem noch Produkte mit einer Garantie wählen können. Da spricht ja gar nichts dagegen. Es muss nur eben einfach die Option geben, dass du auch eine Nullgarantie machen kannst.
Ich glaube, da liegt dann eine Menge Aufklärungsarbeit, auch bei uns, bei Finanztipp dann letztendlich drin aufzuklären. Das, was mein Vater vor durchaus 20 Jahren, 30 Jahren schon gesagt hat, Garantien kosten Geld. Damals, als man die Riester-Rente und bei der betrieblichen Altersvorsorge ist genau das Gleiche, installiert hat, war immer noch sehr stark dieses typische deutsche Sicherheitsdenken beim Geld drin. Ja, bloß keine Verluste machen. Ja, aber wenn ich keine Verluste machen darf, wie du es gerade dargestellt hast, dann sind halt auch meine Upside, meine Chancen nach oben sehr begrenzt. Und ich glaube, damals war halt so immer noch die Denke, ja, aber Chancen nach oben, das ist immer Spekulation, das ist nicht seriös, das ist keine seriöse Geldanlage. Heute wissen wir gerade über das Mittel des ETFs, breit gestreutes Investment in den Aktienmarkt ist das langfristige Mittel, um die Inflation zu schlagen. Denn darauf, und das ist der eigentliche Kern der ganzen Geschichte, darauf sind wir alle bei unserem Vermögensaufbau und unserer privaten Altersvorsorge angewiesen. Nämlich Renditen zu erzielen, die deutlich, deutlich oberhalb der Inflationsrate liegen. Sonst hast du am Ende keinen Blumentopf gewonnen.
Forderung Nummer 3 sind flexible Auszahlmodelle. Das Problem ist ja heute, du bist außer bei dieser kleinen Beitragsregelung, bist du ja in einer starren Verrentung. Also du bekommst es dann als Rente ausgezahlt. Und es gibt aber natürlich viele Menschen, die sich vielleicht zu Rentenbeginn eine Wohnung kaufen möchten. Oder was auch immer du mit deinem Geld machen willst, das steht den Leuten ja frei. Deswegen ist unsere Forderung, dass es statt dieser starren Verrentung die Wahlfreiheit geben muss zwischen einer Rente, Teilauszahlungen, zum Beispiel, dass du deine gesamten Ersparnisse 5-mal gestückelt, alle 2 Jahre bekommst, wie auch immer. Oder auch, dass du es als Einmalbetrag ausgezahlt Absolut. Bekommst. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du zu Rentenbeginn schwer krank wirst. Ist ja alles möglich und dann möchtest du vielleicht dir noch einen Traum erfüllen und das auf einmal ausgezahlt bekommen. Und was für uns eine ganz, ganz wichtige Forderung ist, ist auch, dass das Restkapital vererbbar ist. Einfach aus dem Grund, dass das dein hart erspartes Geld ist. Und zum Beispiel in Schweden, was ja auch als Vorreiter bei Altersvorsorge gilt, ist das möglich.
Ja, also auch da war leider der Fehler aus meiner Sicht bei Riester, sich zu sehr an diesem Versicherungsmodell zu orientieren. Auch da hat man, und ich glaube, die Finanzbranche hat da ganz große Lobbyarbeit an der Stelle geleistet, hat man immer gesagt, ja, es muss ja eine lebenslange Rente geben, das sogenannte Langlebigkeitsrisiko abgesichert werden. Mit anderen Worten, man hat den Leuten, auch den Politikern bestimmt gesagt, ja, aber auch wenn die Leute 90 und 100, 110 werden, müssen die ja immer noch ihre Rente bekommen. Ja, das ist einerseits richtig. Andererseits kann man den Leuten auch ein bisschen Selbstverantwortung zutrauen. Vor allen Dingen ist das Problem immer, wenn ich daraus eine Versichertengemeinschaft mache, dann passiert da genau das, was du gesagt hast, du machst ein Kollektiv, bildest ein Kollektiv und diejenigen, die früh versterben, sozusagen zahlen sozusagen an diejenigen, die lange leben. Das ist ja vielleicht auch nochmal nicht so schlecht gedacht. Bloß ist das halt privatwirtschaftlich organisiert. Es ist komplett intransparent, ganz wichtig. Und was bleibt dann? Die sogenannten Sterblichkeitsgewinne, also mit anderen Worten, wo die Leute halt zu früh versterben im Vergleich zu denen, wie der Versicherer ja gutmeinend kalkuliert hat, das geht halt letztendlich in die Taschen des jeweiligen Anbieters und damit des Versicherers. Und genau wie du sagst, wenn ich da Geld drin habe, dann möchte ich damit letztendlich machen können, was ich will. Und insbesondere kann es auch sein, dass ich zum Beispiel jenseits der 80 nochmal einen guten Haufen Geld brauche, weil ich was ins Pflegeheim muss oder meine Wohnung barrierefrei umbauen muss oder ähnliches. Und da habe ich doch dann Geld in so einem Altersvorsorgevertrag dran und dann komm ich nicht dran. Und genauso vorher natürlich, das was bei Riester kompliziert auch schon möglich ist, ich sage, jetzt habe ich da 10 Jahre eingezahlt, jetzt brauche ich aber das Geld als Eigenkapital für meine Immobilie. Dann möchte ich das bitte schön rausnehmen können. War bei Riester mit Wohnriester theoretisch möglich. Super komplizierte Geschichte. Es muss viel einfacher möglich sein.
Ist ja auch so ein bisschen das, ich sage mal, das All-You-Can-Eat-Buffet-Problem. Im Endeffekt, so eine Versichertengemeinschaft heißt ja, jetzt sagen wir, alle zahlen 25 Euro und du gehst zu so einem All-You-Can-Eat-Buffet. Das Problem ist natürlich, dass jeder unterschiedlich viel essen kann. Und wenn wir jetzt sagen, du darfst für deine 25 Euro so lange da sitzen, wie du willst, wenn du jetzt einfach nicht viel essen kannst, ist das für dich kein gutes Geschäft.
Und die traditionelle Denke in Deutschland ist es, wir schreiben dir vor, wie viel du essen darfst. Oder wir wissen eigentlich für dich, wie viel Essen für dich gut ist. So könnte man es auch beschreiben. Und diese Denke halte ich einfach für grundfalsch. Ist schon richtig. Mit der Finanzbildung in Deutschland war es bisher nicht so weit her. Und deswegen hat man Produkte gebaut, wo man gemeint hat, da können die Leute ja nichts falsch machen. Lass die Leute mal ein bisschen mehr Selbstverantwortung beweisen und ihnen traue ihnen das auch zu, dass sie sich auch ein Stück weit informieren können, weil so kompliziert ist das alles nicht. Ja? Und du hast da letztendlich eingezahlt und natürlich mit dem Staat zusammen. Und dann sollte man den Leuten auch ein bisschen das überlassen, wie sie sich da ihr Leben damit gut einteilen.
Unsere vierte Forderung ist ein automatischer Start, also ein Opt-out aus der privaten Altersvorsorge. Das heißt, das klassische Problem ist ja, dass viele Menschen ihre Altersvorsorge oder auch Finanzentscheidungen aufschieben. Es ist ein unangenehmes Thema, man weiß vielleicht auch gar nicht so viel drüber und dann schiebt man das so vor sich her und macht es vielleicht gar nicht oder macht es am Ende irgendwie halbgar, irgendeine schnelle Lösung, die einem serviert wird. Bei einem Opt-out-System hätte man den Vorteil, es wären alle automatisch dabei, also du musst dich bewusst dagegen entscheiden. Ansonsten bist du einfach mit drin und das ist eben auch besonders wichtig, damit man Menschen, die wenig Einkommen haben, die am stärksten von Altersarmut bedroht sind, gut erreicht, die oder auch Menschen, die einfach wenig Finanzbildung haben, weil die sind dann automatisch mit da drin. Man baut Geld zusätzlich zur Altersvorsorge auf und muss nicht erst mühsam irgendwie was finden, man muss nicht erst versuchen, die Leute auch zu erreichen, damit sie sich auf diesen Weg machen. Und das zahlt sich auch einfach aus. Also unsere Beispielrechnung ist, wenn du jetzt mit 20 statt mit 30 anfängst, 50 Euro pro Monat in den ETF zu stecken, dann hast du bis zur Rente 150.000 Euro anstatt 80.000 Euro. Also du bist da einfach schon mal fast beim Doppelten, wenn du 10 Jahre früher angefangen hast. Und genau da müssen wir eben hinkommen, dass wirklich jeder früh genug anfangen kann und dass, ja, dass man auch einfach nicht lang überlegen muss, was macht man jetzt, sondern es gibt eine gute Lösung, bei der du einfach dabei bist.
Genau, es brauchst du eine Standardlösung im Sinne vielleicht auch tatsächlich eines Art von Staatsfonds, aber soweit ich weiß, in Schweden kann man da ja auch wählen zwischen Staatsfonds und privatwirtschaftlichen Anbietern und da muss man eben dann auch den Wettbewerb eröffnen und jetzt stellt man sich vor, bei dem Beispiel 20 versus 30, was wäre denn, wenn da jetzt noch eine Frühstartrente vorne dran gehängt ist? Mit anderen Worten, wenn du halt als Kind ab 6 oder ab Geburt, wie auch immer, schon ein bisschen angefangen hast, dann reduziert sich das nochmal und ich will das nochmal unterstreichen. Der Effekt ist wirklich stark. Wir haben auch an anderer Stelle ausgerechnet, wenn du schon mit 20 ordentlich anfängst, für deine Altersvorsorge zu sparen, dann musst du so gesehen ein Drittel dein Leben lang weniger in die Altersvorsorge einbezahlen, als wenn du das erst mit 30 machst. Und das über 40, 47 Jahre macht das natürlich schon einen erheblichen Unterschied. Ermöglicht dann übrigens auch während des Arbeitslebens, naja, ein besseres Leben, mehr Konsum, weil ich nicht so spät so viel einzahlen muss. Und mit diesem Opt-out könnte man jetzt denken, widersprechen wir so ein bisschen meinem Freiheitsgedanken, den ich vorhin, oder Selbstverantwortungsgedanken, den ich vorhin geäußert habe. Sagt, naja, da ist immer noch Selbstverantwortung drin oder Freiheit drin, weil ich kann, bitteschön, auf einzelne, einfache Art und Weise, nicht per kompliziertem Antrag, sondern per einfachem Klick im Netz, kann ich auch jederzeit rausoptieren und muss auch wieder reinoptieren, ne? Weil das Leben ändert sich ja, werde auch dazu aufgefordert, das jetzt aktiv zu entscheiden. Aber wenn ich eben nichts entscheide, bin ich dabei. Und ich glaube, das ist, wie du gerade sagst, das ist schon ein echter Kick, auch so ein bisschen, ne, die Leute über die Schwelle tragen, sich wirklich mit dem Thema auch zu befassen.
Ist natürlich auch die Frage, warum ist das jetzt so wichtig? Die Finanzbildung in Deutschland ist immer noch sehr, sehr stark abhängig von deinen Eltern und auch von dem familiären Umfeld generell, in dem du groß geworden bist. Und das muss sich auch einfach ändern. Das ist auch der Zweck der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung, zu der Finanztipp gehört, nämlich die Finanzbildung in Deutschland zu verbessern. Unser Ziel in diesem Podcast, aber auch bei allen anderen Inhalten, die wir machen, ist ja, Finanzen für alle verständlich zu machen. Also egal, ob es dabei zum Beispiel um die Rente geht, wie jetzt hier, ob es um deinen Mietvertrag geht oder um deinen Stromvertrag. Wenn du jetzt denkst, ich finde, das ist eine gute Mission, ich will euch dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen, dann kannst du natürlich unseren Podcast weiterempfehlen oder unsere App runterladen. Das freut uns auf jeden Fall. Und wenn du denkst, das reicht mir immer noch nicht oder ich mache das schon, dann freuen wir uns natürlich, wenn du Finanztipp-Unterstützer wirst. Und wie das funktioniert, erfährst du ganz einfach über den Link in den Shownotes.
Weil wir denken auch, das ist unbedingt ein Thema, gerade jetzt eben, wenn es dann an diese Frühstartrente geht, wo natürlich auch in den Schulen aufgeklärt werden muss. Und an die wenden wir uns ja über unser Projekt, unser Stiftungsprojekt, unsere Bildungsinitiative Finanztipp Schule, die eben die Möglichkeit für Tausende von Lehrerinnen und Lehrern darstellt, sich mit ihren Schülerinnen und Schülern mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da wäre so ein Thema, wie zum Beispiel, wie gehe ich denn ordentlich mit so einer staatlich geförderten Altersvorsorge um, natürlich auch total wichtig. Und wenn du dich daran beteiligen kannst, solche Projekte zu unterstützen, dann sind wir sehr beteiligt. Du hörst jetzt schon eine Weile zu bei unserem Podcast. Vielleicht kennst du dich jetzt auch schon so ein bisschen aus beim Thema Finanzen. Aber Hand aufs Herz, hast du denn das alles schon umgesetzt? Hast du wirklich deine eigenen Finanzen schon komplett entwirrt? Bist du dir sicher, dass da nicht vielleicht doch noch der ein oder andere Bock drin ist? Und vor allen Dingen, was machst du denn, wenn du feststellst, du hast da einen Bock geschossen? Und wo kannst du nachschauen, wenn du da später mal nicht so richtig sicher bist? Dafür habe ich das perfekte Buch für dich, nämlich mein neues Buch Finanzen ganz einfach. Sparen, investieren, vorsorgen, absichern, all das habe ich dir kompakt und leicht verständlich zusammengeschrieben. Finanzen ganz einfach, jetzt überall im Handel. Dankbar dafür.
Dann kommen wir zu Nummer 5, unserer letzten und wahrscheinlich für dich im Alltag wichtigsten Forderung. Es braucht klare Steuerregeln bei der privaten Altersvorsorge. Bei Riester war das nämlich erstaunlich kompliziert. Ich bin selber immer ganz erstaunt. War ich als Moderator in einem Finanztipp-Expertengespräch dabei mit unserem Kollegen Martin rund um die Riester-Rente, als unser Martin, unser Altersvorsorge-Experte. Und da hat man mal wieder gemerkt, was bei Riester generell dann auch so los ist. Also mit den Zulagen und diesen Einkommensprüfungen. Und was passiert jetzt auch, wenn ich in ein anderes Modell wechseln möchte? Oder generell, wie sieht es jetzt aus? Also da braucht man einfach eine pauschale Besteuerung für alle, eine transparente, nachgelagerte Besteuerung, dann eben bei den Auszahlungen und auch Freibeträge für kleine Renten, damit dieses Modell so verständlich ist, dass auch jeder sagt, da mache ich mit, und damit nicht die Leute sagen, oh, ich will auf jeden Fall da raus und auf diesen Opt-out-Button klicken.
Also in dem Sinne war Riester, glaube ich, so eine klassische deutsche Kopfgeburt. Die hat 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre jetzt überlebt, die Kopfgeburt, ja. Aber sie ist jetzt fast tot, weil man sozusagen in so einem Modell wie bei Riester super ansehen kann, wir wollen irgendwie alles richtig machen und dadurch machen wir es unglaublich kompliziert. Und nicht den Mut hat, an der einen oder anderen Stelle mal, ja, ich will sagen, einen Kompromiss einzugehen und es nicht perfekt zu machen.
Eine kleine Abkürzung.
Genau, und, aber es dafür einfach zu halten. So wie bei meinem Beispiel, wenn man sagt, 1 Euro von dir, 1 Euro vom Staat, ja. Ja, aber wie ist es dann? Und hey Leute, natürlich gibt es immer 16 Ausnahmesituationen, aber die würde ich einfach mal weglassen. Das Wichtigste ist, dass Millionen und Millionen von Deutschen oder Menschen in Deutschland dieses Modell verstehen. Weil, wir sagen wir ja mal, ganz grundlegende Regel bei der Geldanlage, beim Vermögensaufbau, bei der Altersvorsorge. Mach nur das, was du verstehst. Und ich muss ganz deutlich sagen, wenn wir jetzt angenommen, wir würden eine Riester-Reform bekommen und die wären mindestens genauso kompliziert oder noch mal komplizierter, was ich mir durchaus vorstellen kann, was schon sehr typisch deutsch wäre, dann würden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen von Finanzit, mach's nicht, wenn du es nicht wirklich verstanden hast, wenn du dich nicht lange mit unserer Erklärung hier auseinandergesetzt haben musst. Und eine neue private Altersvorsorge sollte so einfach sein, dass ich es in 2 Minuten verstanden habe. In 2 Minuten verstanden habe, worauf das basiert. Und nochmal, es ist nicht so, dass wir unrealistische Forderungen stellen im Sinne von, ihr sollt jetzt alle massenhaft Geld vom Staat bekommen und dafür nie wieder Steuern zahlen. Das ist nicht realistisch. Es ist ja auch völlig okay zu sagen, ich bekomme jetzt so und so viel 100 Euro vom Staat, mach damit ja Rendite, mach damit Gewinn und darauf zahle ich später dann Steuern. Das ist ja völlig fair. Das wird mir auch beim ETF immer so sagen. Das Problem bei Riester war immer, dass viel zu viel von dieser vermeintlichen Rendite in Gebühren verschwunden ist, weshalb es nie so richtige, ordentliche Renditen auf die Förderung tatsächlich bekommen hat. Und wenn man die jetzt aber bekommen würde, dann wären auch, glaube ich, alle Leute würden viel mehr einsehen, oh ja, also, ne, ich habe da 40.000 Euro eingezahlt, ja, damit aber 60.000 Euro Gewinn gemacht, sag ich mir jetzt willkürliche Zahlen, dass ich darauf ein bisschen Steuern bezahlen muss, auf die 60.000, ist irgendwie in Ordnung.
Jetzt kennst du unsere 5 Forderungen für eine Reform der privaten Altersvorsorge. Wir haben dazu auch ein Positionspapier mit allen Details. Das verlinken wir dir natürlich unter unserem Podcast in den Shownotes. Wenn du dich jetzt fragst, ich finde es eigentlich ganz überzeugend, diese 5 Forderungen, und du uns dabei helfen möchtest, dann kannst du das tun. Und zwar, indem du es via ID machst und eine E-Mail schreibst. Du kannst zum Beispiel eine E-Mail an deine örtlichen Abgeordneten schicken, also aus dem Bundestag, aus dem Landtag oder der Bürgerschaft deines Bundeslandes. Und uns dabei helfen, nachher zu versuchen, diesen Stein ins Rollen zu bringen, sage ich mal, für eine Reform der privaten Altersvorsorge.
Ja, die Gefahr ist wirklich, und es ist 5:12 und die Gefahr ist sehr groß, denn was ich absolut sehe, nochmal, diese Frühstartrente, das ist grundsätzlich keine falsche Idee, aber es ist halt viel zu kurz gegriffen und es funktioniert jetzt, glaube ich, auch als so eine Art von Feigenblatt, dass man sich von Seiten der Politik, von Seiten der Regierung schnell sagen kann, ja, bei der Altersvorsorge, da haben wir ja was getan. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Koalition der aktuellen Bundesregierung steht ja auch drin, dass man eine Reform der Riester-Rente anstrebt. Aber ich sehe halt die große Gefahr, dass das womöglich hinten runterfällt, weil man sich jetzt natürlich jetzt erstmal mit dieser Frühstartrente beschäftigt, die aber eher nur so ein Tropfen auf den heißen Stein ist und das große Problem halt nach hinten schiebt. Und dass das nicht passiert, dafür fordern wir dich auf, setz dich doch mit uns dafür ein, nimm dieses Papier, bring es unter die Leute, gerne auch an deinen Bundestagsabgeordneten oder deine Bundestagsabgeordnete. Und dann hoffen wir, dass sich da wirklich bald in dieser Legislaturperiode was tut.
Dann kommen wir zu den Fragen unserer gerne. Nutzerinnen und Nutzer. Die erste Form kommt von MaxP19 und er fragt, hey Saidi, lohnt sich ein Bitcoin-ETF?
Lohnt sich ein Bitcoin-ETF? Also erstmal hast du das Problem, dass der in Europa noch nicht verfügbar ist. Den gibt es nur in den USA, weil in Europa muss ein ETF breit streuen, das Geld, in viele verschiedene Assets, Aktien oder wie Anleihen oder was auch immer. Und ein Bitcoin-ETF investiert natürlich nur in einen Asset, nämlich in den Bitcoin. Insofern ist es noch nicht zugelassen. Und ansonsten lohnt es sich. Naja, ein Bitcoin-ETF macht halt den Zugang zu Bitcoin einfacher. Ne? Du kannst ja den einfach in dein Depot legen, musst nicht ein gesondertes Wallet haben, kannst den Bitcoin-ETF, zumindest theoretisch, nein, auch praktisch, immer tagtäglich über die Börse kaufen und verkaufen. Ich würde, wenn es sowas gäbe, halt sehr genau darauf achten, ob der jeweilige Anbieter tatsächlich auch seriös ist und die Coins auch wirklich hinterlegt hat. Weil wenn, ne, in Europa müsste das definitiv Sondervermögen sein, dass nicht, dass die Coins sozusagen dann irgendwie Gläubigern oder ähnlichem im Falle einer Pleite in die Finger fallen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, da es nicht so kompliziert ist, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen über eine Börse, mit einem entsprechenden Wallet, würde ich immer das The Real Stuff kaufen, ja, würde ich mir immer selber die Coins holen, ja, not your keys, not your coins, für die Aufbewahrung selber sorgen, denn das ganze Prinzip von Kryptowährungen und von Bitcoin insgesamt beruht ja darauf, sind wir wieder beim Thema heute, Selbstverantwortung, du musst selber wissen, was du tust und dich solltest dich auch möglichst viel selbst drum kümmern.
Und wenn es zum Beispiel ein Blockchain-ETF ist oder sowas, also Firmen, der generell vor allem Firmen enthält, die aus dem Krypto-Universum kommen, ja, dann gilt wahrscheinlich dann lieber tatsächliche Krypto, also tatsächlich zum Beispiel Bitcoin kaufen.
Ja, das wäre ein großes Missverständnis, wenn es um Blockchain-ETF oder Krypto-ETF geht, das ist dann in vielen Fällen schlichtweg ein Aktien-ETF, der halt in die entsprechenden Krypto-Anbieter investiert. Das ist was komplett anderes. Das ist was komplett anderes. Das würde ich überhaupt nicht vergleichen damit. Es wird immer wieder beworben, ja, überhaupt nicht vergleichbar mit einem, ja, direkten Investment in Bitcoin.
Die zweite Frage kommt von 1290 KTM. Hey Saidi, Entnahmeplan 3% vom aktuellen Depotwert oder vom Startzeitpunkt der Entnahme?
Vom Startzeitpunkt der Entnahme. So haben wir immer gerechnet. Ne? Also du hast, Szenario ist, du gehst mit 67 in Rente, hast so und so viel, hoffentlich 100.000 Euro, im Depot oder als Geldanlage und davon nimmst du dir am Anfang 3% pro Jahr raus und steigerst diese 3%, aber, so haben wir immer gerechnet, parallel zur Inflationsrate, also mit 2% drauf, werden dann im zweiten Jahr, lass mich rechnen, kann ich gar nicht rechnen, was ist dann 3,06%, wenn ich richtig rechne. Also das kannst du dann schon erhöhen. Es ist also vom Ausgangszeitpunkt gerechnet, um den Leuten erstmal so eine Anhaltsgröße zu geben. Wenn du sozusagen 3% immer vom Restkapital nehmen würdest, dann wird es irgendwann mal wahrscheinlich knapp werden.
Und Scaddy Jones möchte wissen, Kinderdepot oder lieber Eltern sparen?
Ah, okay. Gemeint ist wahrscheinlich, also ein Kinderdepot wäre wahrscheinlich ein extra Depot auf den Namen des Kindes und bei den Eltern sparen halt, dass ich zum Beispiel in meinem eigenen Depot einen eigenen ETF für mein Kind oder mehrere ETFs für meine Kinder anlege. Grundsätzlich ist zweiteres natürlich die bequeme Variante und das übertrage ich den Kindern dann irgendwann, wenn sie 18 sind. Das eigene Kinderdepot hat aber den riesigen Vorteil, dass du halt einen großen Steuervorteil hast. Erstens hat jedes Kind einen eigenen Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro, das heißt, da kann ich Steuern sparen und dann können die ja auch noch bis zum Grundfreibetrag, also über 10.000 Euro, über 11.000 Euro sogar, jedes Jahr an steuerfreien Einkünften haben. Das heißt, ich kann es hinkriegen, dass ich da praktisch überhaupt keine Steuern, zum Beispiel Vorabpauschalen oder ähnliches, auf dieses Depot werde zahlen müssen, es sei denn, ich spare da Unsummen rein.
Ich finde, es gibt sogar noch zwei mehr Argumente
dagegen. Okay, gerne.
Falls man jetzt sterben sollte,
okay,
und das Depot dem Kind schon gehört, habe ich jetzt keine Probleme mit irgendwelchen Steuerfreibeträgen, ja, falls man zum Beispiel eine Immobilie besitzt oder sowas, weil dann würde ja jetzt das Kind deinen ETF, der eigentlich für das Kind bestimmt war, aus deiner Erbmasse bekommen, ja, zusätzlich zu allem anderen. Und Faktor 2, auch unangenehme Situation, wenn du Privatinsolvenz anmelden musst, dann gehört natürlich der ETF von deinem Kind gehört halt deinem Kind und nicht dir.
Absolut.
Und ansonsten gehört er halt dir und ja, weg ist er.
Genau, und das muss man auch deutlich sagen, das Kinderdepot ist wirklich für das Kind da. Rechtlich gesehen dürfen die Eltern da auch nicht mehr drauf zugreifen. Muss einem aber auch klar sein, das Geld ist dann so gesehen weg.
Dann sind wir schon am Ende von unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke, Emil.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen rund zu unserem Finanzdepositionspapier. Dann siehst du vielleicht auch mal so einen Einblick, was wir ja sonst so machen, abgesehen von unseren üblichen Themen, zum Beispiel aus dem Newsletter. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank dir. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.